Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
An diesem schönen Tag. Ich muss sagen, es sieht immer sehr schön aus, wenn die Bäume voll Schnee sind. Ich mag das auch immer sehr gern. Bei uns in Bodolz, Bodolz liegt bei Lindau, war gar kein Schnee, da war gar nichts los. Das kommt, weil wir ein bisschen niedriger liegen. Aber hier ist es wirklich sehr schön, muss ich sagen. Ich liebe das sehr, wenn die Bäume so aussehen. Ja, also ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite her. Wir wollen weiterfahren hier. Wie die, die hier regelmäßig kommen, die wissen das. Wir bewegen uns zurzeit predigtmäßig in der Bergpredigt. Und wir haben Texte, verschiedene Texte aus der Bergpredigt. Und wir sind heute Morgen auch mit einem Text aus der Bergpredigt. Wer möchte, kann das gerne mit aufschlagen. Wird aber, glaube ich, auch an dem Beamer gezeigt. Matthäus-Evangelium. Die Bergpredigt ist ja von Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und der Text heute ist Matthäus-Evangelium Kapitel 6 ab Vers 5. Genau. Matthäus 6 ab Vers 5. Da sagt Jesus: Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Bis dahin der Text. Auf eine Sache will ich hier besonders einen Schwerpunkt legen aus diesem Text. Am Anfang nur kurz erwähnt, Jesus leitet seine Worte über das Gebet damit ein, dass man nicht beten soll, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich meine, das ist hier jetzt kein Brauch mehr heutzutage, dass man auf den Straßen, an den Straßenecken gebetet haben. Das haben die Pharisäer sehr gern getan, wurden dann gerne von den Leuten gesehen als Beter. Nein, Jesus sagt uns, dass wir in unser Kämmerlein, in unser Zimmer gehen sollen und die Tür schließen sollen. Also er liebt eine Frömmigkeit, die auch im Verborgenen stattfindet. Hat nichts damit zu tun, dass wenn man eine Gebetsgemeinschaft hat, dass man da nicht öffentlich betet. Das ist keine Frage. Aber es geht um die Herzenshaltung. Und die Pharisäer hatten zum Teil diese Herzenshaltung, dass sie gebetet haben, um von den Leuten gesehen zu werden. Wie toll sie denn beten. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu. Und dann sagt er etwas, worum es heute mir geht. Er sagt, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater. Und bete zu deinem Vater. Jesus fordert hier explizit die Jünger auf, zum Vater zu beten. Die Bergpredigt ist ja ganz besonders an Jünger gedacht, also Menschen, die Christus nachfolgen. Und Jesus hätte ja auch sagen können, bete zu deinem Gott. Bete zu deinem Herrn, bete zu Jahwe, bete zu deinem Richter, bete zu deinem König. Es wäre alles nicht falsch gewesen, aber Jesus sagt hier explizit, bete zu deinem Vater. Und was in der Bergpredigt geschrieben ist, ist ganz besonders wichtig für die Nachfolger von Jesus. Und wenn es hier heißt, bete zu deinem Vater, dann hat er das nicht umsonst so gesagt. In 16 Mal kommt das Wort Vater in der Bergpredigt vor. 16 Mal erwähnt Jesus den Vater in der Bergpredigt. Und wenn immer oder wann immer Jesus in der Bergpredigt über Gebet spricht, tut er es immer in der Verbindung zum Vater. Das können wir feststellen, dass er sagt, bete zu deinem Vater, sprich zu deinem Vater. Und frag dich mal jetzt in diesem Moment, wenn du betest, zu wem betest du? Wenn du so betest, auch Anliegen vor Gott bringst, zu wem betest du? Mit welcher Haltung kommst du im Gebet zu Gott? Mit welcher Empfindung kommst du im Gebet zu Gott? Das ist auch ganz wichtig, ja? Wer ist dein Adressat im Gebet? Vielleicht benutzt du sogar auch das Wort Vater, aber ist es das, was du in deinem Herzen in dem Moment auch wahrnimmst, ja, empfindest. Jesus sagt, bete zu deinem Vater. Das ist ihm ganz wichtig. Nicht einfach nur bete zu Gott, sondern bete zu deinem Vater. Und bevor ich hier weiterfahre, was uns das zu sagen hat, warum Jesus das sagt, möchte ich noch einmal mit uns über diese fundamentale Wahrheit sprechen, was es bedeutet, Gott als Vater zu haben. Ich habe das schon mal gesagt, ich hatte schon mal so eine Definition mal gelesen, was ist ein Christ? Was ist ein Christ? Und ich habe mal die Definition gelesen, was ein Christ ist, und die fand ich sehr gut oder sehr interessant oder sehr aussagekräftig. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott zum Vater hat. Noch einmal, ein Christ ist ein Mensch, der Gott zum Vater hat. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass man das nicht über alle Menschen sagen kann. Ja? Alle Menschen sind letztendlich Geschöpfe Gottes, aber Kinder Gottes sind nur die, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, der für sie am Kreuz gestorben ist, der für sie am Kreuz für die Schuld bezahlt hat. Und in dem Moment, wo sie glauben, er hat für meine Schuld am Kreuz bezahlt, er hat meine Sünden am Kreuz getilgt, da wo ein Mensch das für sich glaubt, für sich annimmt, Jesus aufnimmt, wird er Kind Gottes. Aber vorher nicht. Solange Jesus nicht im Leben ist, ist er kein Kind Gottes. Ja? Ich lese nochmal diese ganz bekannten Verse, die aber so stark sind, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12 und 13. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12 und 13. Da heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, also Jesus ist damit gemeint, so viele Jesus aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, also an Jesu Namen, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So, Gottes Kindschaft ist nicht ein allgemeiner Status, den jeder Mensch hat, sondern es ist ein übernatürliches Geschenk, was Gott einem Menschen macht, wenn er sein Vertrauen auf Jesus setzt. Es ist ein übernatürliches Geschenk, was Gott einem Menschen macht, wenn er sein Vertrauen auf Jesus setzt. Dann wird er ein Kind von Gott. Ein Mensch wird nochmal geboren, und zwar innerlich. Er wird geistlich nochmal geboren. Diese Geburt findet innerlich statt. Wie haben wir eben gelesen? Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So, und wenn du hier sitzt und du Jesus Christus noch nicht ganz bewusst in dein Leben aufgenommen hast, dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast, dass er dein Herr und Erlöser ist, so ist heute die Einladung an dich, ein Kind Gottes zu werden. Ja, du bist ein Geschöpf Gottes, aber ein Kind Gottes wirst du erst, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, ihn in dein Leben einlädst. Und diese Einladung steht auch heute selbstverständlich da. Ja? Und diese Wahrheit, ein Kind Gottes zu sein, das ist eine Wahrheit, die wichtig ist, dass sie unser Leben prägt, wenn wir Kinder Gottes geworden sind und auch unser Gebetsleben prägt. Nochmal, diese Wahrheit, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, ist eine Wahrheit, die unser Leben prägen soll, aber auch unser Gebetsleben prägen soll. Bete zu deinem Vater. Schön ist auch, wie Jesus es ausdrückt, zu deinem Vater. Er macht es so ganz persönlich. Es ist dein Vater, zu dem du sprichst. Er möchte so ganz persönlich und vertraut es machen. Ja, eine entscheidende Sache, die den neuen Bund besser als den alten Bund macht. Es gab den alten Bund im Alten Testament mit dem Volk Israel. Es gibt den neuen Bund durch Jesus. Und eine entscheidende Sache, die den neuen Bund besser macht als den alten, ist das Wissen um Gott als Vater. Schaut, auch im Alten Testament wird Gott als Vater Israels vorgestellt, aber nur ganz dezent, nur ganz selten. Und das spiegelt auch nicht die Beziehung wider, die ein alttestamentlicher Gläubiger zu Gott hatte. Es war nicht diese Vater-Kind-Beziehung. Im ganzen Alten Testament, was ja wesentlich dicker ist als das Neue Testament, ist der Begriff Gott als Vater ungefähr, so 20 Mal kommt es ungefähr vor. Im Neuen Testament wird Gott als Vater mehr als 260 Mal erwähnt. Wir sehen, da hat eine Änderung stattgefunden, da hat ein Wechsel stattgefunden. Ja? Und primär ging es im Alten Bund, im Alten Testament, im Alten Bund ging es primär um den Gedanken der Heiligkeit Gottes. Der Alte Bund war ganz stark geprägt von der Heiligkeit Gottes. Das siehst du, wenn du das ganze Alte Testament liest. Primär ging es darum, dass der Mensch wegen seiner Sündhaftigkeit lernen muss, sich vor Gott, dem Allmächtigen, zu beugen. Da ging es primär darum. Der Mensch muss sich wegen seiner Sündhaftigkeit lernen, vor Gott, dem Allmächtigen, zu beugen. Es ging um allen um die Furcht Gottes, das heißt, dass man seine eigene Niedrigkeit erkennt, die Sünde bekennt und Schutz und Gnade bei Gott sucht. Darum ging es vor allen Dingen. Der Mensch musste immer wieder wissen, wie sündhaft er ist vor dem heiligen Gott und daher auch gebührenden Abstand zu ihm bewahren. Das kam immer sehr stark durch. Ja, kam sehr stark durch. Richtig in Gottes Gegenwart treten, die damals im Tempel war oder in der Stiftshütte, dieses Zelt, durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester. Ja, das ganze Volk, dem war es nicht gegönnt. So, das Alte Testament hatte eine ganz andere Art von Beziehung zu Gott. Die Furcht war vorherrschend. Und im Neuen Bund ist nun einiges anders geworden. Die Heiligkeit Gottes und das Gebot der Demut besteht immer noch. Gott ist immer noch heilig. Er hat nicht aufgehört, heilig zu sein. Und das Gebot der Demut ist auch noch da. Aber im Neuen Bund ist nun einiges dazugekommen. Die Gläubigen im Neuen Bund haben eine andere Beziehung. Sie haben in einer ganz persönlichen Weise eine Beziehung zu Gott als ihrem Vater. Das ist der große Unterschied. Sie haben in einer ganz persönlichen Weise eine Beziehung zu Gott als Vater. Sie sind von Neuem geboren worden. Sie sind Kinder Gottes geworden. Sie sind aus ihm geborene Kinder. Im Neuen Bund ist der Name unseres Bundespartners der des Vaters. Es ist eine familiäre Beziehung. Im Neuen Bund ist es eine familiäre Beziehung. Der Bundespartner ist Gott. Ja, Gott, der Vater ist es. Christen sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes und damit Erben. Und daher verweist der neue Bund, primär zumindest, nicht auf die Gefahr der Annäherung zu Gott. Nochmal, der neue Bund weist nicht darauf auf die Gefahr der Annäherung zu Gott, sondern primär lädt er dazu ein, freimütig zu Gott zu kommen. Weil wir Kinder Gottes sind, können wir jetzt freimütig zu Gott kommen, bewusst in seine intensive, heilige Gegenwart treten. Das ist von vielen Bibelversen ersichtlich. Ich lese mal einen vor, Hebräer 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16 heißt es: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Der Thron der Gnade ist ein Bild, was damals in der Stiftshütte die Bundeslade war. Und da konnte, wie gesagt, einmal im Jahr nur der hohe Priester rein. Und wir werden aufgefordert, mit Freimütigkeit alle Zeit zu kommen, als Kinder Gottes, wenn wir zu ihm gehören, uns in seine intensive Gemeinschaft hineinzutreten. Und die Bibel legt den Gläubigen nahe, dass Gott nicht irgendein ferner Vater ist. Es geht noch weiter. Ein Vater kann ja unterschiedlich sein. Wir alle haben Väter. Und Väter werden unterschiedlich erlebt. Es gibt distanzierte Väter, es gibt nahe Väter, es gibt Väter, die so mittendrin sind. Und die Bibel legt den Gläubigen sehr nahe, dass Gott nicht irgendein ferner Vater ist, sondern dass Gott unser Abba ist. Ja? Und dieses aramäische Wort Abba verwenden Kinder in Israel. Damals haben sie es verwendet, um Gott ganz vertraut, um ihren irdischen Vater ganz vertraut anzureden. Und auch heute wird es verwendet. Wenn man in Israel ist und wenn man sieht, wie Kinder zu ihrem Vater reden, dann sagen sie Abba. Und die Bibel sagt, dass Gott von denen, die an Jesus glauben, ihr Abba ist, ihr Vater. Das, was Kinder vertraut, eben ihrem irdischen Vater anreden, so sinngemäß wie Papa sozusagen. Wobei ich selber gebrauche nicht das Wort Papa im Gebet. Das machen manche, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich fühle mich nicht so wohl dabei. Auch wenn man das theologisch wirklich sagen kann, das ist nicht falsch. Aber irgendwie ist für mich immer noch Gottes trotzdem der große, allmächtige Gott und ich fühle mich wohler, Vater zu sagen. Aber das ist, tickt so bei mir. Wenn du auch jemand bist, der im Vertrauen auch mal zu Gott in stillen Kämmerlein Papa sagen kannst, dann ist das nicht falsch, ja. Aber so ist jeder da anders gestrickt, ne? Aber Jesus möchte, dass wir unseren Vater, unseren Abba vor Augen haben, wenn wir beten. Ich sage nochmal, Jesus möchte, dass wir unseren Abba vor Augen haben, wenn wir beten. Das heißt, unseren wirklich vertrauten Vater. Das ist sein Wunsch. Bete zu deinem Vater, so hat er es gesagt. Und Jesus möchte, dass wir unseren Abba vor Augen haben, wenn wir beten. Mindestens zwei Gründe gibt es davon. A, das stärkt den Glauben. B, es bewahrt uns vor religiösen Gehabe im Gebet. Nochmal, Gott als Abba im Gebet vor Augen zu haben, stärkt unseren Glauben. A, B, es hilft, dass wir nicht in religiöses Gehabe hineinkommen. Es stärkt den Glauben. Lass mich mal Folgendes dazu sagen. Wenn wir in dem Wissen, in dem Bewusstsein ins Gebet gehen, dass wir uns nicht irgendeinem fernen, uninteressierten, überautoritären, distanzierten Gott nähern, sondern den uns von Herzen liebenden Abba, wenn ich das weiß, ich bete jetzt und ich nähere mich nicht einem fernen, distanzierten, überautoritären Gott, sondern ich nähere mich jetzt meinem Abba, meinem Vater. Wenn man das weiß im Gebet, wenn das im Gebet Sache ist, dann ist das Gebet automatisch schon vertrauensvoll. Ist doch so. Weil du hast es mit deinem Vater zu tun. Du hast es nicht mit einem fernen Gott zu tun, du hast es mit deinem Vater zu tun. Mit dieser Haltung ins Gebet zu gehen, kann es gar nicht anders sein, als dass man wirklich vom Vertrauen es geprägt ist. Es erstärkt enorm den Glauben, wenn ich weiß, ich rede jetzt zu meinem mich liebenden Abba. Zu dem spreche ich jetzt, zu dem rede ich jetzt, der mir zugewandt ist, dessen geliebtes Kind ich bin. Ja, von dem es heißt, er weiß alles, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Und wenn du mit dieser Haltung ins Gebet zu Gott kommst, dann stärkt das deinen Glauben. Bete zu deinem Vater. Und mit dieser Haltung ins Gebet zu kommen, ich komme zu meinem mich liebenden Abba, das stärkt automatisch meinen Glauben, wenn ich hier weiß, ich habe es mit meinem Abba zu tun. Zweitens, es bewahrt uns auch vor religiösen Gehabe im Gebet. Dass ich Gott als Vater anspreche, bewahrt mich, dass ich in irgendeiner Weise unnatürlich mit Gott rede. Ich kann mit ihm aus meinem Herzen reden. Ganz so, wie es in mir drin ist, wie es in meinem Herzen beschaffen ist, so kann ich mit ihm reden, weil er mein Vater ist und weil er sein Kind hören möchte. Und es bewahrt mich, dass ich nicht plapper wie die Heiden. Ich lese nochmal Vers 7 vor, da sagt Jesus das ja. Schon interessanter Vers. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Wie schnell kann man denken, man wird erhört um der vielen Worte willen? Es kann schneller da sein, als man denkt. Wirklich so. Das Wissen um Gott ist unserem Vater kann uns vor solch einem religiösen, ungläubigen Plappern bewahren. Das kann aber mal schnell passieren. Und Hand aufs Herz, dahinter steckt mangelndes Vertrauen. Wenn ich meine, ich muss viele Worte machen, damit Gott mich erhört, steckt eigentlich mangelndes Vertrauen dahinter. Versuch mal, ein Gebetsanliegen nur mit einem ganz kurzen Gebet zu beten. Vater, ich brauche das. Amen. Ne? Irgendwie hat man das Gefühl, da fehlt was. Es fehlt nichts. Es fehlt nichts. Es fehlt wirklich nichts. Wenn ein Kind von seinem Vater etwas will, so benutzt es nicht viele Worte im Normalfall. Ja? Es sei denn, es will den Vater irgendwie überreden zu irgendwas, was Kinder im gewissen Alter natürlich dann haben. Aber sagen wir mal, kleine Kinder, wir sollen werden wie die kleinen Kinder, sagt Jesus einmal. Kleine Kinder benutzen nicht viele Worte, um von ihrem Vater was zu bekommen. Die sagen vielleicht nur Papa Müsli. Und sie wissen, sie kriegen dann das Müsli. Aus Erfahrung auch. Und sie wissen genau, ich muss nicht mehr sagen. Es langt, wenn ich einfach sage Papa Müsli und ich bekomme, was ich möchte. Kleine Kinder müssen nicht viel reden. Kinder müssen nicht viel reden, sondern sie können es mit einfachen Sätzen so sagen. Und halte ich mir vor Augen, dass ich zu meinem mich durch und durch erkennenden Vater bete, so weiß ich, dass ich nicht viele Worte brauche. Ich kann schlicht und einfach kurze auch Gebete beten, weil Gott weiß, was ich benötige. Man kann sich natürlich generell mal die Frage stellen, tun sich manche vielleicht auch oder haben sich manche schon mal die Frage gestellt, warum muss man überhaupt beten, wenn Gott schon alles weiß, was wir benötigen? So sagt Jesus das ja einmal. Der Vater weiß, ehe ihr ihn bittet, was ihr braucht. Nun, ich denke, zum einen fordert uns die Bibel ja an ganz vielen Stellen auf, zu Gott unsere Bitten zu bringen. Und das langt schon als Grund, das zu tun. Wenn die Bibel mich auffordert, bitte Gott, dann langt das für mich als Grund, Gott zu bitten. Auch wenn ich weiß, dass er alles schon weiß. Und das andere hat vielleicht mit Abba zu tun. Ein Vater möchte seine Kinder gerne hören. Er möchte wissen, was sie bewegt. Er möchte ihr Herz gerne hören. Und vielleicht hat es mit diesem Wort Abba zu tun, dass Gott einfach auch unsere Gebete hören möchte. Er gern hören möchte, was wir von ihm wollen. Jetzt sagt Jesus noch etwas weiteres, ganz Wichtiges über das Gebet. Jesus sagt Folgendes, er sagt, der Vater ist und der Vater sieht im Verborgenen. Ich lese nochmal diesen Vers 6, Matthäus 6, Vers 6. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Hier werden zwei Dinge gesagt. Hier wird gesagt, der Vater ist im Verborgenen und der Vater sieht im Verborgenen. Beides wird uns hier genannt, ja? Der Vater ist im Verborgenen. Gemeint ist damit, Gott ehrt und schätzt und sucht besonders die Frömmigkeit, die nicht vor Menschen ausgeübt wird. Wir haben schon mitbekommen in den Kämmerlein. Insofern ist er ganz besonders im Gebetskämmerlein zu finden, wo deine Frömmigkeit von niemand anders gesehen wird. Gerade in diesem vertrauten Ort, wo du ganz alleine bist, ist Gott zu finden. Und ich finde, es ist eine starke Aussage, dass Gott im Verborgenen ist. Da, wo ich ganz alleine mit ihm bin, da ist er wirklich da. Schaut, in vielen heidnischen Religionen ist es so, da musst du zu einem Tempel gehen. Da brauchst du besondere Feste, besondere Rituale, um in Verbindung mit der Gottheit zu kommen. Bei dem Gott der Bibel, der auch der einzig wahre Gott ist, ist es so, er ist im Verborgenen zu finden. Ich muss nicht zu einem gewissen bestimmten Ort gehen, ich muss kein besonderes religiöses Fest haben. Es langt, wenn ich alleine in mein Zimmer gehe, die Tür zumache, dann ist Gott voll da. Er ist genauso da, wie wenn ich ihn im Gottesdienst mit anderen Leuten anbete. Er ist da, er ist im Verborgenen. Er ist da, wo ich ganz alleine bin. Da ist er, da wohnt er. Und da will er mir begegnen. Da will er persönlich Zeit mit mir verbringen. Ja? Und dann heißt es weiter, der Vater sieht im Verborgenen. Gott ist im Verborgenen und Gott sieht im Verborgenen. Das heißt, er nimmt deine und meine Privataudienz, das nimmt er sehr wohl wahr und er hört uns. Und zweitens heißt es, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Du sollst auch viele deiner Anliegen im Verborgenen halten. Das ist ganz wichtig. Viele deiner Anliegen sollst du im Verborgenen halten, alleine zwischen dir und Gott. Es gibt Anliegen, wo du mit anderen teilst, aber es gibt auch Anliegen, die du ganz bewusst im Verborgenen halten sollst. Schaut, angenommen, ich habe irgendwie was Besonderes vor, ich habe eine Missionsreise vor und will mich da irgendeiner Missionsgesellschaft anschließen und das kostet aber einiges, ein paar tausend Euro. Und ich bitte Gott jetzt, Herr, schenk mir die Finanzen. Mir fehlt was, bitte schenk mir die Finanzen. Im Verborgenen das zu halten, bedeutet, du hältst es alleine zwischen dir und Gott. Wenn du das betest und gleichzeitig jedem erzählst, dass du gerade dafür betest, dass Gott die Finanzen gibt, hältst du es nicht im Verborgenen. Das heißt nicht, dass jemand sagt, ich mache es diesmal so, ich suche mir einen Unterstützerkreis. Das ist ja okay. Aber wenn du es als Gebetsanliegen vor Gott bringst, wenn du erleben willst, wie Gott im Verborgenen hört, dann halt es allein zwischen dir und Gott. Und wenn dann die Finanzen kommen, dann wirst du dich auch viel mehr freuen. Dann wird Gott auch geehrt, weil dann weißt du, niemand hat es gewusst. Es ist alleine Gott gewesen, denn ich war im Verborgenen und er hat im Verborgenen gesehen, er hat im Verborgenen gehört. So von daher, halte Anliegen vor Gott im Verborgenen, damit du auch dann die Freude erleben kannst, wenn die Gebetserhörung kommt und du weißt, dann hat es wirklich Gott getan. Dann hat es wirklich Gott getan. Solche Anliegen, wie ich jetzt genannt habe, oder auch andere Anliegen im Verborgenen zu behalten, zeigt auch wirklich Vertrauen zu Gott aus. Das zeigt, ich vertraue wirklich Gott, indem ich ganz alleine es ihm sage. Nochmal, er ist dein Abba, er ist dein Vater. Er kümmert sich um dich und er liebt es, wenn du im Gebet zu ihm kommst und deine Anliegen ihm bringst. Ich schließe mit Matthäus 7, 9 bis 11, die ganz bekannten Verse. Matthäus 7, Vers 9 bis 11. Da sagt Jesus, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, so wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist wieder ein Text aus der Bergpredigt. Wieder spricht Jesus vom Gebet zum Vater. Und mit dieser Textstelle, die Lobpreisgruppe kann schon mal gerne nach vorne kommen, mit dieser Textstelle ermutigt Jesus wieder ganz stark, unser Leser wieder ganz stark zum Vertrauen auf Gott ein. Ja? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wir alle wissen, alle, die wir Kinder haben, wir wissen, unseren Kindern Gutes zu tun. Und Jesus nennt uns böse. Also, nicht also, sondern nennt er uns. Er sagt, wir sind böse. Also in dem Sinne, wir tun Böses. Wir sind jetzt seine Kinder und werden auch nicht mehr vor Gott als Sünder gesehen, wenn wir zu Jesus gehören. Aber trotzdem tun wir Böses, ja? Und Gott tut nichts Böses. Aber wir wissen, unseren Kindern Gutes zu geben. Wenn wir das schon wissen, wie viel mehr weiß doch der Vater, den Kindern Gutes zu geben? Wieder eine Einladung im Vertrauen, zum Vater zu kommen. In Jesu Namen. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.